Vortragsreihe im Sommersemester 2014. Bioethik und die Dynamik der Natur. Dritter Vortrag, Professor Dr. Gunther Neuhaus. Bioethik, eine Herausforderung in Forschung und Lehre.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum heutigen Studium Generale. Wie Sie an der Ankündigung gesehen haben, vielleicht auch sich gewundert haben, es spricht heute der Prorektor für Forschung oder Vizerektor jetzt schon seit Neuestem, was der mit dem zu tun hat. Und ich spreche zu Ihnen heute als Wissenschaftler. Ich bin von der Ausbildung her Biologe, bin aber so ein alter Biologe, der in Österreich nach der alten Studienordnung studiert hat und die Biologie war an der philosophischen Fakultät. Daher muss ich ein Studium machen, Biologie und Philosophie. Und habe also in meinem Zweitfach Philosophie und dort Gesellschaftsphilosophie, Wissenschaftstheorie und Ethik gemacht. Das heißt, ein alter eingesessener Biologe mit biologischer Ausrichtung und Ethik, habe auch in meinem Berufsweg immer dann die Philosophie, die ich als Student gar nicht so richtig begriffen habe, sie hat ab und zu Spaß gemacht, aber gemerkt, wie wichtig sie ist. Und so habe ich meinen Vortrag eingerichtet. Sie erwarten jetzt einen Vortrag über Bioethik. Sie haben einen hervorragenden Vortrag über Bioethik letztes Mal gehört von Herrn Müller, echter Philosoph. Und habe den Vortrag dreigeteilt, je nachdem, wie ich mit der Zeit vorkomme. Ich habe gerade Herrn Schnitzler gesagt, danke noch einmal, dass Sie mich eingeladen haben hier. Er weiß nicht, was er mir da antut. Nämlich was sehr Gutes, ich vermisse im Rektorat meine Vorlesungen und jetzt müssen Sie leider hier leiden. Bei meinen Studenten habe ich immer gesagt, ich habe Pflanzenbiologie und Zellbiologie unterrichtet. Der Vorteil bei Pflanzen ist immer, und der Unterschied zu tierischen und menschlichen Lebewesen, Pflanzen sind sessil. Sie können nicht aus dem Vorlesungssaal gehen, auch wenn ich noch so langsam rede, noch so langweilig rede. Und das wäre ein Vorteil. Also ich hoffe, dass Sie heute Pflanzen sind und ich aber nicht zu langweilig rede. Also dreigeteilter Vortrag, zwei Teile auf alle Fälle. Ich möchte Ihnen mitteilen, was überhaupt, bevor man in die Bioethik geht, was man als Wissenschaftler lernen muss. Mein Vortrag heißt ja Forschung und Lehre und die Herausforderung ist erstens als Forscher, Naturwissenschaftler, Techniker, aber alle anderen Forschungsrichtungen auch, zu wissen, was man eigentlich macht und wie man argumentiert. Das heißt, es gibt einen kurzen Einblick in die Wissenschaftstheorie. Aus der Wissenschaftstheorie versteht man dann überhaupt, wie man als Wissenschaftler argumentieren darf und soll. Und dann kann man eigentlich erst in die Bioethik gehen. Und im letzten Teil, wenn ich dann noch Zeit habe, aber ich glaube, ich habe es so eingeteilt, dass ich noch Zeit habe, kommt etwas heraus, was ganz wichtig ist, was vielleicht Sie auch interessiert. Bioethik beschäftigt sich, haben Sie ja letztes Mal gehört, womit sich die Bioethik beschäftigt, die ursprünglich in den 70er, 80er Jahren in den USA entstanden ist, das Wort, und eigentlich nur die medizinische Ethik mit einbezogen hat, aber heute unter Bioethik viel umfassender gefasst wird, nämlich nicht nur Medizinethik, sondern gesamte Anwendung in den Naturwissenschaften, das geht über Umweltethik, Technikethik und so weiter und so weiter und so weiter. Und daher ist es wichtig zu wissen, als Wissenschaftler erstens, wann handle ich ethisch, was darf ich, und das merkt man am besten und das unterrichten wir auch in den Naturwissenschaften, wie schütze ich mich davor, unethisch zu handeln. Das ist das Wichtigste überhaupt, das kann man nämlich sehr unbewusst auch durchführen. Der ist im dritten Teil unter der Überschrift Lug und Trug. Und wenn Sie wollen, in Klammer in der Wissenschaft, werde ich Ihnen einige Beispiele nennen, die eben unethisches Handeln hervorruft. Das gibt es seit langem in der Wissenschaft. Wissenschaftler sind genauso Personen wie jeder andere. Und schlechte Menschen gibt es in allen Gruppen. Und daher auch Lug und Trug. Und ich zeige Ihnen auch, wie man sich dafür schützt und welche Richtlinien es gibt. Und wie Sie vielleicht in den Zeitungen gelesen haben, das neue Rektorat, auch auf meinen Wunsch hin, hat ein eigenes Prorektorat eingerichtet für wissenschaftliche Redlichkeit. Das deutsche Wort impliziert immer Unredlichkeit, sollte es aber nicht. Das englische Begriff dafür ist Research Integrity. Das ist wesentlich besser, aber im Deutschen gibt es kein besseres Wort. Aber der dritte Teil beschäftigt sich mit dem. Als Wissenschaftler ist es wichtig zu wissen, und ich frage das die meisten Studenten, und sie können sich das selbst auch die Frage stellen. Wenn ich im Labor arbeite, also ich rede jetzt über Naturwissenschaften, also empirische Wissenschaften, allgemein, das ist Technik auch dabei, sind auch einige der Geisteswissenschaften, die empirisch arbeiten. Wann kann ich, nachdem ich ein Experiment gemacht habe, sagen, so ist es? Wann kann ich, und das ist das Ziel jeder Forschungsstudie, anschließend das zu publizieren, zu veröffentlichen, mich der Öffentlichkeit, mit der Öffentlichkeit mit meinen Ergebnissen stellen? Wie oft muss ich ein Experiment wiederholen? Muss ich es zweimal wiederholen? Was passiert, wenn ich es zweimal, dreimal, viermal wiederhole, immer dasselbe Resultat habe und das fünfte Mal kommt ein anderes Resultat? Muss ich es dann ein sechstes Mal machen und wenn es dann wieder das erste Resultat gibt, wann ist es richtig? Wann ist, und die Urfrage ist eigentlich, wann weiß ich etwas? Daher muss ich über Wissen einiges sehen. Jetzt würde ich doch gern rumgehen, weil ich in meiner Vorlesung rumgegangen bin, aber wegen dem Mikrofon geht das hier. Ganz kurz einmal, wo teilen wir uns denn wissenschaftstheoretische Überlegungen, sind das? Und lange Jahre hat man diese Wissenschaftstheorie sehr gut durchgeführt, hat sie in den letzten 20 Jahren etwas liegen gelassen. Und Sie sehen, die Bedeutung der Wissenschaftstheorie ist in den letzten Jahren wieder sehr hoch gekommen. Speziell natürlich, wenn es um Unredlichkeit geht oder um Impact-Faktoren oder wie bewertet man Universitäten, wie gut sind Universitäten, wann kann ich etwas publizieren. Und Sie sehen, dass in der Philosophie man hier einteilen kann. Und die Einteilung ist so, dass in der angewandten Philosophie ein Teil die sogenannte Wissenschaftstheorie ist, die sich wieder unterteilt in allgemeine und spezielle. Jetzt seien Sie vorsichtig, ich werde keine Spezialvorlesung über Wissenschaftstheorie halten, aber nur, dass Sie sehen. Dass damit die Ethik zusammenhängt, sehen Sie auf der anderen Seite. Das gehört nämlich in die reine Philosophie hinein. Und dort haben Sie zwei Äste, die theoretische und die praktische. Das ist etwas ganz Wichtiges, die praktische Wissenschaft, dort gehört die Ethik hinein. Und es gehört ein zweites Gebiet hinein, das enorm wichtig ist, dass man im naturwissenschaftlichen Denken automatisch mitlernt, in der Philosophie aber gelehrt wird, das ist die Logik. Alles muss also logisch aufgebaut sein. So, und jetzt können wir hier reingehen, ich sehe es leider auf meinem Bildschirm nicht. Wichtig ist, und das ist die erste Erkenntnis, die man hat. Wissenschaftstheorie, woher leitet sich das Wort ab? Wissen ist klar, Wissenschaft kommt von Wissen, etwas zu wissen, das haben wir hier oben. Und dann steckt das Wort Theorie drinnen. Und Theorie wird leider sehr oft falsch interpretiert. Sie werden das gleich nachher sehen in den Naturwissenschaften. Aber Theorie, das Wort kommt von Theos, dass man übersetzen kann mit Gott und Horein, sehen und schauen. Wichtig ist also, Sie sehen das hier, Gott wurde verstanden als Quelle der Ursprung und Ursache alles Seins, als Grund jeder Wahrheit. Das heißt, in der griechischen Wissenschaft, alles, was von Gott gemacht worden ist, das ich sehen kann, das ich verstehen kann, das ist real, das ist Wissen. Es war also eine sehr beobachtende Wissenschaft, noch nicht in die grundlegend, so wie wir heute gehen, zurückgehen. Also eine Theorie bezeichnet, und das ist etwas wichtig, einen Versuch, Ausschnitte der Wirklichkeit durch möglichst wahre Sätze beziehungsweise Aussage abzubilden. Das erste Problem, wenn Sie als Naturwissenschaftler in die Philosophie gehen, Herr Müller, Sie können das bestätigen, in diesem Satz alleine, wenn man den liest, steckt so viel drinnen, was die Grundlage unserer Wissenschaft ist, und ich werde es Ihnen vorführen, einmal an einem Satz, damit Sie das sehen. Theorie bezeichnet den Versuch, Ausschnitte der Wirklichkeit. Das heißt, als empirischer Wissenschaftler, der Experimente macht, versuche ich die Natur, die Wirklichkeit, das, was ich sehe, zu verstehen, warum es so ist und wie es so zustande gekommen ist. Und das, was ich herausbekomme, ist als erstes eine Theorie. Wenn ich eine Theorie habe, ist das schon sehr viel. Das Problem nämlich ist, und ich nehme jetzt etwas vorweg, in der Biologie, aus der ich komme, gibt es nur Theorien. Und im zweiten Satz steckt es drinnen, was ich dann mit diesen Theorien sagen kann, und das sagt mir gleich, was ich dann als Wissen bezeichnen kann. Nämlich Ausschnitte der Wirklichkeit durch möglichst wahre Sätze abbilden. Ich muss also die Wirklichkeit verstehen, erkennen und wahr erkennen, also nicht falsch. Das ist das Wichtigste in diesem Satz. Das bedeutet aber, wenn das die Grundlage der Biologie, der Naturwissenschaften ist, dann gibt es bei den Naturwissenschaften Wissenschaften wie die Chemie, die Physik. Und die Physik hat mehr als Theorien. Und sie hat mehr als wahre Aussagen oder Sätze. Sie hat nämlich Grundgesetze. Und das sind die Grundnaturwissenschaften, die haben tatsächlich Erdanziehung zum Beispiel, Gravitation, das ist ein typisches Grundgesetz, egal wo es ist, das ist so, egal wie sie es machen. Wichtig für die Biologie ist, wahre Sätze und Theorien müssen immer wahr sein. Das heißt, ich muss schauen, vielleicht sind sie doch falsch. Und es gibt ihnen gleich den Einstieg in die gesamte experimentelle Biologie. Ich versuche nicht etwas Wahres zu finden, sondern ich versuche, wenn ich etwas gefunden habe, zu schauen, dass es nicht falsch ist. Weil ich nicht beweisen kann, wenn etwas, dass es nicht so ist, ich kann nur beweisen, dass es so ist. Sie werden das vielleicht im Laufe des Vortrags besser verstehen. Jetzt nochmal vorweg so. Also, unter Wissenschaft, hier haben Sie das noch einmal definiert, Wissenschaft versteht man jede intersubjektive, überprüfbare Untersuchung von Tatbeständen. Hier typisch philosophische Sache. Ich mache Sie wieder auf einige Sachen aufmerksam, die man wirklich lesen muss. Intersubjektiv. Intersubjektiv ist das, wenn ich Wahres oder Wissen finde, ist nur dann Wissen, echtes Wissen, wenn ich es Ihnen vermitteln kann. Wenn ich mir alles aneigne im kleinen Kämmerchen und mir eingesperrt bleibe, nicht publiziere, nicht mich vor Ihnen hinstelle und versuche, Ihnen das zu erklären, dann hat mein Wissen, das ich mir aneigne, keinen Sinn und ist per se kein Wissen. Ich muss es also intersubjektiv mit anderen Personen teilen, sie müssen es verstehen können. Das heißt also, Wissenschaft versteht man jede intersubjektive, überprüfbare. Das Experiment muss auch von jemandem anderen so gemacht sein und er muss dasselbe Ergebnis bekommen. Von Tatbeständen, Sachverhalten der Natur und die auf ihren beruhenden systematischen Beschreibungen, wenn möglich Erklärung der Gegenstände. Das ist dann die Interpretation und das geht dann schon etwas weiter. So, hier haben Sie noch einmal die Definition von Wissen und ich habe Ihnen die wichtigsten Sachen schon gesagt. Wissen ist ein Alleinwissen einer Person, ist nutzlos, es muss vermittelbar sein, es muss erklärbar sein, der andere muss es verstehen. Und das Wissen, das ich gefunden habe durch meine Experimente, muss jeder andere auf der ganzen Welt unter den gleichen Bedingungen die gleichen Ergebnisse kriegen. Dann habe ich eine wahre Aussage, dann habe ich ein Wissen. An der Stelle unterbreche ich manchmal und sage, haben Sie sich einmal Lehrbücher angeschaut in den Naturwissenschaften, die ungefähr 20 Jahre alt sind, 30 Jahre alt sind, heute reicht sogar 10 Jahre alt und das mit neuen Vergleichen. Dann werden Sie dort drinnen sehen, dass dort andere Sachen drinnen stehen. Ich mache ein Beispiel. Wenn Sie eine Zelle nehmen, das Zellgerüst, das Zellskelett zum Beispiel, ist ein typisches Merkmal, wenn Sie vor 10 Jahren in die Bücher schauen, für höhere Zellen. Und da steht es, in höheren Zellen kommt immer ein Zellskelett vor. Also unsere Zellen haben alle ein Zellskelettsystem, das aus mehreren Teilen besteht. Bakterien haben das nicht. Ein typisches Zeichen, das war eine wahre Aussage vor 10 Jahren. Seit 10 Jahren haben sich aber die Methoden gebessert, verbessert, neue Methoden entwickelt. Das ist immer Fortschritt in der Natur und in den Naturwissenschaften. Und heute finden Sie das nicht mehr. Denn man hat genau die gleichen Zellskelettsysteme in Bakterien gefunden. Und zwar in allen Arten von Bakterien. Und alle drei Typen von Zellskeletten. Ja, sind die Lehrbücher jetzt falsch? Nein. Das war damals bestes Wissen und Wissen, das man vermittelt hat mit den Methoden damals. Und das zeigt aber, dass die damaligen Lehrbücher etwas geschrieben, was damals wahr war und heute etwas anders wahr ist. Und jetzt kommt die Schwierigkeit in der Naturwissenschaften gegenüber den Grundwissenschaften, Chemie, Physik mit Gravitation. Gravitation ist immer gleich beschrieben, ob sie ins letzte Jahrhundert hineingehen oder jetzt, ist immer dasselbe, hat sich nicht geändert. In der Biologie ist eine dynamische Wissenschaft. Daher haben wir keine Grundgesetze, sondern wahre Aussagen. Und wahre Aussagen sind diese Theorien, die so lange wahr sind, bis nicht ein anderes Experiment eine Erweiterung zeigt. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil Naturwissenschaftler so argumentieren und wir werden das bei der Bioethik dann brauchen. Interessant ist, worauf geht es zurück? Und Sie sehen schon, dass sich damit mit der Wahrheit in der Wissenschaft viele Leute beschäftigt haben. Ich gebe Ihnen einige Beispiele. Es gibt viele Sachen, die heute nicht mehr anerkannt sind in der Wissenschaftstheorie, aber die Wahrheit auch von hier in der, ist es hier von Thomas von Aquin, hier ganz klar beschrieben, was er als Wahrheit bezeichnet. In der Wissenschaftstheorie hat man jetzt zusammengefasst, und die Wissenschaftstheorie ist eine relativ junge Einrichtung in der Philosophie, die sich erst Anfang des 20. Jahrhunderts herausgeprägt hat und das formuliert hat, nachdem Naturwissenschaftler ihre Aussagen machen und auch ihre Ethik begründen. Gut, ich gehe dann mal zum Kernfragen. Ich möchte darüber hinweggehen. Wichtig zu wissen, dass die Wissenschaftstheorie grundlegende Sachen festlegt. Und das sagen alle Richtungen der Wissenschaftstheorie, die es gibt, sagen alle das Gleiche. Und das ist das Wort Methode. Daher, wenn Sie in die Verlegenheit kommen, irgendwo in eine Bibliothek zu gehen oder in eine Bücherei und sich dort Arbeiten anschauen, experimentelle, dann werden Sie einen sehr langen Teil drinnen finden, der auch sehr ausführlich beschrieben ist, sehr gut dokumentiert ist. Das ist Material und Methoden. Welches Material habe ich verwendet für meine Experimente und welche Methoden? Dieser Methodenteil ist wichtig. Warum ist er so wichtig? Weil die Wissenschaftstheorie gesagt hat, und es aus dem Griechischen her Beobachtungen gibt, wo das Wort, was ich Ihnen vorher gesagt habe, Theorie herkommt. Ich schaue einfach an, was Gott geschaffen hat und beschreibe es. Das war zu wenig. Ich wollte also wissen, warum schaut es so aus? Und wie kommt es so zustande? Worauf sind wir? Wie sind wir aufgebaut? Und da muss ich Methoden verwenden, das zu analysieren. Und daher ist die Methode eine der wichtigsten Standpfeiler der empirischen Wissenschaft. Und natürlich dann der Naturwissenschaft und im engeren Sinn der Biologie. Die Methoden muss ich genauestens beschreiben, sodass jeder das nachvollziehen kann. Und das macht dann die wahre Aussage erst wirklich wahr. Und Methode wird vorgeschrieben und es gibt hier Extreme, dass man sagt, man kann alle Methoden anwenden. Heute ist man auf dem Standpunkt, der wissenschaftliche Ethos sagt, alle Methoden sind erlaubt, die nachvollziehbar sind, die jeder andere auch nachmachen kann mit den Möglichkeiten. Hier ein paar wissenschaftstheoretische Richtungen aufgezeigt, wo Sie gleich sehen, dann in einigen Sachen fehlen die Methoden und daher hat man sie auch im Laufe des 20. Jahrhunderts aus abgelehnt. Das erste und wichtigste, da gehe ich kurz darauf ein, ist der Positivismus. Und der Empirismus, ganz kurz, es hat etwas Lokalkorrit. Und dann sehen Sie darunter unter anderem auch die Dialektik. Das heißt, die Dialektik ist eine wissenschaftstheoretische Richtung, wo ich wissenschaftliche Ergebnisse, wahre Sätze, Theorien in einem Zwiegespräch mache und so Wissen erlange, mit Gegen- und Gegenrede. Das wird in vielen anderen Wissenschaften gemacht, in den Naturwissenschaften nicht mehr. Was aber ganz wichtig ist, ist der kritische Rationalismus, der die Grundlage unserer heutigen Wissenschaftstheorie in der Biologie und den Naturwissenschaften bildet. Das ist ein Bild aus dem Wien, Beginn des 19. Jahrhunderts, der sogenannte Wiener Kreis, hier rechts oben geschildert. Typisch, ich bin auch Österreicher, werden Sie mittlerweile gehört haben, aus meiner Sprache heraus. Es war eigentlich die Entstehung des Positivismus und der Wissenschaftstheorie als Wissenschaft. Und wie sich Wissenschaftler zusammengestellt haben, wie es in Österreich üblich ist, mittlerweile ist es UNESCO-Kulturerbe im Kaffeehaus. Man hat sich also dort in einer Professorenrunde getroffen und diskutiert und hat dort sich die Frage gestellt, wann haben wir eigentlich Wissen erreicht? Und der Positivismus, der sich dort entwickelt hat, kurz gesagt, ist, die haben also vorgeschrieben, erstens Methoden zu verwenden, die man nachvollziehen kann, haben aber einen Fehler gemacht. Sie haben gesagt, jedes Experiment, das ein Ergebnis kriegt, ist eine wahre Aussage. Und wenn dieses wiederholt war, oder wiederholt war und dasselbe Ergebnis hat, dann war es das Ergebnis. Dann konnten sie das, ist das als Wissen verkauft worden. Und ich werde Ihnen gleich erzählen, dass hier dann etwas Kritisches hineingekommen ist später und das eigentlich ausgebreitet hat. Das waren die drei Gründer dieser Wissenschaftstheorie. Es waren aus allen Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften heraus. Es ist darüber hinweggegangen. Und hier sehen Sie dann, es ist aus dem Positivismus der sogenannte kritische Rationalismus. Ich kürze jetzt sehr stark ab. Der kritische Rationalismus sagt, das menschliche Wissen ist fehlbar. Unsere Sinne trügen uns. Das merkt man auch als Wissenschaftler, wenn man beobachtet. Und deshalb sind die Bestätigungen einer Theorie nicht der richtige Weg, um wahre Aussagen zu machen und wahre Erkenntnis zu gewinnen. Es hat eine große Revolution gemacht und hier steht ein Name eines Österreichers wieder, der aber im Ausland sehr lang unterwegs war, der aber der Begründer eigentlich des kritischen Rationalismus und seiner Nachfolge und das, was wir heute machen, ist. Das ist Sir Karl Popper und ich habe selbst damals bei meinem Studium Vorlesungen gehört von ihm. Er war damals schon emeritiert, war zuletzt in England, war in Neuseeland und war aber hier ganz, ganz interessante Person und ist eigentlich Grundlage. Hier sehen Sie einiges aus seinem Lebenslauf, der sehr bewegt war, hat also sehr viel gemacht und sehr spät eigentlich ist er zur Wissenschaftstheorie gekommen und ist aus dem Wiener Kreis aber ausgeschlossen worden, weil er ein Kritiker war dessen, aber er hat etwas ganz Wichtiges für uns gesagt. Damit bin ich fast am Ende dieses Teils. Er hat etwas gemacht, was hier als, ich muss das anleuchten hier, etwas gemacht, das man als Falsifikationsprinzip bezeichnet. Und im Prinzip hat sich das weiterentwickelt, aber ist eines geblieben. Er hat nämlich erkannt, dass, wenn Sie sagen, okay, eine Pflanze draußen ist grün, und ich schaue sie jetzt durch viele Kameras, beobachte sie und sie bleibt immer grün und bestätige, dass meine Beobachtung immer im positiven Sinne, dann sagt er, das kann nicht das Goldene vom Ei sein, sondern ich muss eigentlich Experimente machen, die, mit denen ich die Herausforderung der Aussage, die Pflanze ist grün, herausfordere. Also ich versuche, das als falsch nachzuweisen. Ich sage, sie ist rot. Macht dann alle Experimente, ob sie rot sind. Die gehen dann alle negativ aus, weil die Pflanze dann grün ist. Ich kann ja fragen, warum sie grün ist. Und sie ist eigentlich nur deshalb grün, weil wir eigentlich die Komplementärfarben sehen, weil die Pflanze relativ viel absorbiert und nur das grüne Licht dann durchgeht. Und daher sehen wir das, weil alles andere absorbiert wird. Also es war für uns wichtig, und daher werden Sie öfters gehört haben, wenn Herr Mehring gesprochen hat oder andere, dass die sogenannten Kontrollexperimente, das sind die wichtigsten Experimente, die sind eigentlich die wichtigeren Experimente als das Experiment, das Sie ein-, zweimal wiederholen und sagen, aha, es ist so. Und dann fordern Sie eigentlich Ihre Aussage heraus. Aufgrund dessen und aufgrund der Weiterentwicklungen der Wissenschaftstheorie, da gibt es noch viele andere Sachen, neben Karl Popper eine Weiterentwicklung. Hier ist das Prinzip der Falsifikation noch einmal drinnen. Kommen wir auf andere Leute wie Imre Lakatos, der dann gesagt hat, na, immer das falsche Beweisen geht nicht. Ja, da komme ich ja nicht vom Fleck. Ich mache nur ein Experiment und Beweis und versuche das zu schauen, ob es nicht das Gegenteil ist. Der hat gesagt, wissenschaftlicher Fortschritt passiert nur durch ein Umdenken. Ich muss meine Theorie verändern, grundlegend verändern, um so auf neue Sachen zu kommen. Das war auch noch nicht der richtige Weg. Und schließlich und endlich mit verschiedenen anderen Wissenschaftstheorien, hier sind die auch aufgelistet, hier haben Sie einen, Paul Feierabend, auch ein Österreicher, im sogenannten Frankfurter Kreis, der auch sehr lange an der ETH in Zürich war. Feierabend hat dann die große Revolution eingeleitet und hat gesagt, Methoden sind eigentlich egal, wissenschaftliche. Methoden kann ich alles verwenden, ich kann sogar pendeln. Ich kann alles machen, ich kann zu einer Wahrsagerin gehen, wie mein Experiment ausgeht. Was Paul Feierabend eigentlich damals wollte, war, er hat etwas eingeleitet, was von Herrn Kuhn dann, das ist das letzte Dia, werden Sie gleich sehen, eingeleitet hat. Fortschritt entsteht nur, wenn Katastrophen entstehen im Labor, im Experiment. Wenn ich Experimente mache zur Falsifikation und es kommt was raus und ich sage, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Und es kommt oft vor, dass Sie erst nach Jahren dann draufkommen, dass etwas anderes ist. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Bevor ich zur Bioethik gehe, hier sehen Sie das noch einmal, weil es einen Weg eines Naturwissenschaftlers, eines empirischen, man kann es erweitern, empirischen Forschers ist, der mit Experimenten arbeitet. Er geht nach einem Prinzip vor. Zuerst schaue ich. Ich schaue, ich beobachte, ich sehe etwas in der Natur und das interessiert mich. Dann nehme ich etwas her und sage, es könnte ja sein, dass es so und so ist. Und jetzt erlauben Sie mir doch, dass ich etwas biologisch werde, aber Sie kennen das Beispiel. Jeder von Ihnen hat sicher Kartoffeln zu Hause und bemerkt, wenn er Kartoffeln im Dunkeln lässt, es etwas warm wird und feucht, dann treiben diese Kartoffeln aus. Weil Kartoffeln keine Wurzeln sind, sondern Knollen von einem Stiel einer Pflanze, von der Kartoffelpflanze, und dort neue Kartoffelpflanzen austreiben. Die treiben im Dunkeln, werden sie weiß und sehr lang. Wenn Sie die Kartoffeln nehmen und herauslegen, so wie der Bauer sie auch einsät, im Licht, dann treiben diese neuen Triebe grün aus und mit vielen Blättern. Es sind lauter kleine Pflanzen, Kartoffelpflanzen drauf. Das ist eine Beobachtung. Wenn Sie jetzt sagen, ha, warum treiben die im Dunkeln weiß aus und im Licht sind die grün? Die sind auch ganz kurz im Grün. Und jetzt fasst man das zusammen und schaut dann nach, ist es wirklich das Licht? Oder ist es die Wärme? Ich lege sie in unterschiedliche Temperaturen hinein, sehe im Dunkeln, bleiben die immer weiß, egal welche Temperatur, im Licht, egal welche Temperatur, sie treiben immer grün aus. Dann kann ich sagen, ist es das Licht? Nehme ich das Licht her und sehe, tatsächlich ist es Licht. Es ist unser Licht natürlich ein Spektrum von verschiedenen Wellenlängen. Und dieses Spektrum von Wellenlängen kann ich natürlich sehr selektiv bestrahlen und ich komme dann drauf, ich kürze es ab, das Rot das Entscheidende ist. Rotlicht macht es aus. Und zwar ganz minimale Mengen, einzelne Moleküle von diesem Licht, einzelne Photonen dieses Lichtes lösen dieses Grün aus. Und dann kürzt sich das ab, das ist ein Auge in der Kartoffel, in allen Pflanzen drinnen, sogenannte Lichtsensorsystem, das Auge der Pflanze, Phytochrom, Rotlichtempfänger. Sie sehen, was ich jetzt abgeleitet habe, waren Experimente im Kurzen, einen Schritt nach den anderen und ich kann das herausfordern, indem ich dann Blaulicht nehme. Dann werde ich sehen, dass Blaulicht, na, ein bisschen grün kommt da schon, weil das Rotlichtrezeptor das Auge auch Blaulicht sieht. Es ist aber völlig blind auf UV, es ist völlig blind im Grünen und alles. Das kann ich alles nachweisen, indem ich immer meine Theorie, Licht ist der Geber, herausfordere. Und komme dann zu einer Aussage, Pflanzen wachsen im Dunkeln. Weiß? Etioliert nennt man das, Und im Licht wachsen sie grün, weil das Licht vom Auge der Pflanze gesehen wird. Und überprüfe das immer. Daher gehe ich von der Theorie zu den Tatsachen, zur Theorie B. Ich komme dann später drauf, dass wirklich im UV auch noch ein Auge in der Pflanze ist, das ganz wichtig ist, auch für die Entwicklung und so weiter und so weiter. Und es passiert meistens dann eine Katastrophe. Damit, wenn ich ein anderes Licht nehme oder Blaulicht nehme und vorher alles im Roten gezeigt habe und im Blaulicht wird es auch grün, und ich sage, hoppla, was ist jetzt los? Muss mein Experiment ändern. Damit habe ich Ihnen aber Folgendes sagen wollen mit dieser kurzen Einleitung, mehr oder minder kurzen Einleitung, halbe Stunde. Als Wissenschaftler, wenn ich hier argumentiere und auch nachher in der Frage, ist es für mich wichtig, Ihnen zu zeigen, kein Wissenschaftler auf der Welt, der ethisch handelt, kann Ihnen sagen, ich mache ein Experiment, das Ihnen zeigt, dass etwas nicht so ist. Wann ist es so? Ich habe sehr viele in der Gentechnologie Fragen beantwortet und sehr viele Podiumsdiskussionen gehabt und sehr oft kriege ich dann die Frage, Herr Neuers, sagen Sie mir doch, dass so ein Genmais keine Gefahr ist für den Menschen. Da muss ich als Wissenschaftler sagen, das Experiment kann ich nicht machen. Das einzige Experiment, das ich machen kann, ich kann Experimente machen, um zu zeigen, dass es gefährlich ist. Ich kann also alle Parameter, Methoden anwenden, um zu zeigen, dass Genmais möglicherweise oder eine Gefahr für den menschlichen Körper darstellt. Diese Experimente wurden durchgeführt und die Aussage, die ich als Wissenschaftler dann ethisch vertreten kann, ist, wenn ich Tausende von Experimenten mache, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 13 habe ich nie ein Experiment gesehen, wo eine Gefahr entstehen könnte. Das heißt, ich muss mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Als Wissenschaftler würde ich Ihnen nie argumentieren, Gentechnik hat keine Gefahren für den Menschen. Wenn Sie mich als Privatperson fragen, sage ich, aus den Sachen, die ich gelesen habe, sehe ich keine Gefahr und wird auch in Zukunft keine Gefahr entstehen. Ja, das sind sogenannte hypothetischen Risiken. Und das muss man wissen, wenn man mit Naturwissenschaftler redet oder ein Naturwissenschaftler ethisch ist. Jetzt kommt die Bioethik hinein. Und dieses, was ich Ihnen gezeigt habe, ist Vorlesungsstoff für Biologen und Naturwissenschaftler an der Universität hier. Ich habe mir den Vortrag von Herrn Oliver Müller angeschaut und habe daher etwas meinen Vortrag anders aufgebaut. Und Sie werden gleich sehen, zuerst ganz kurz, ich muss das schildern, weil meine Sicht aus der Bioethik etwas anders ist als seine. Er kommt aus einem anderen Fach, aber Sie werden sehen, dass es sehr wichtige Übereinstimmungen gibt. Ich lese die Bioethik und ich verstehe die Bioethik als Wissenschaftler der Anwendung. Exemplarische Fragen, dann grundlegende Positionen in der Bioethik, das werden Sie gleich sehen, Bioethik als Disziplin und Diskurs. Und dann die wichtigste Frage, die immer in solchen Diskussionen oder Runden ist, auch von den Studierenden, was erwartet man denn von der Bioethik? Was muss sie denn alles regeln? Und die Frage ist oft besser, was kann sie denn nicht regeln? Ja? Und dann einige Literaturhinweise und meine E-Mail finden Sie auch ganz leicht, wenn Sie Literaturhinweise oder PDFs, habe ich sehr viele zu dem Thema, Sie können mir schreiben, ich schicke sie Ihnen zurück, es könnte etwas dauern, aber meine Sekretärin ist ganz gut. So, was ist die Bioethik? Die Ethik als theoretischer Beschäftigung mit dem Phänomen der Moral, den Normen und den Werten und moralischen Dispositionen und Haltungen. Das sind so Sätze, die man wirklich voll inhaltsvoll, ich habe das ja vorher erklärt aus der Philosophie, wie kann man das runterbrechen jetzt für einen Naturwissenschaftler, der keine grundlegenden Philosophie studiert hat oder Logik oder nicht so gezielt auf die Wörter schaut. Eigentlich ist Kant ein guter Ausgangspunkt für die Bioethik und für einen Naturwissenschaftler. Und ich komme jetzt nicht mit kategorischem Imperativ, aber mit einem einfachen Satz. Tu einem anderen nicht das, was man nicht das, was du nicht willst, dass man dir tut, antut. Das ist etwas ganz Grundlegendes. Und jetzt können Sie das einem anderen einsetzen, erstens mal Menschen, dann können Sie Menschen und Tiere einsetzen, dann können Sie Lebewesen einsetzen, Sie können Lebewesen, tierische und pflanzliche einsetzen, Sie können die belebte Natur einsetzen, Sie können auch belebte und unbelebte Natur einsetzen. Und damit haben Sie den gesamten Begriff der Ethik in einer grundlegenden Weise zusammengefasst. Wichtig dabei ist auch so die Handlungsorientierung. Das ist der Ursprung des Satzes. Was soll ich tun? Wie soll ich handeln? Wie darf ich handeln? Und jetzt kommt die große Schwierigkeit. Und das ist auch für einen Biologen, auch damals in meinem Studium die Schwierigkeit, und der Philosoph verzeiht mir das. Dann geht man hinein und sagt, ich studiere Biologie, ich studiere Ethik, und jetzt gehe ich in die Ethik hinein, und dann beginnt der Ethikprofessor und sagt, okay, hier haben wir ein Problem, und jetzt schauen wir uns das an aus der Sicht der Ethik. Und dann können Sie mit logischer Folge ein Problem mit unterschiedlichen ethischen Ansichten oder ethischen Linien sehr unterschiedlich behandeln. Klingt sehr theoretisch, auch der Philosoph muss mir jetzt verzeihen. Nehmen Sie Folgendes an. Hier, Sie leben hier in Deutschland und es lebt ein Pendant, Ihr Spiegelbild in Neuguinea, das alles im 18. Jahrhundert. Sie fühlen sich von jemandem bedroht in ihrem Eigentum und bringen diesen Menschen um, hier in Deutschland und in Neuguinea. Hier in Deutschland, auch zu der Zeit damals, werden sie zuerst verhaftet, wie auch immer die Umstände sind, ob das Notwehr ist oder ob das Totschlag ist oder so. Jedenfalls kommen sie mit den Gesetzen in Zusammenhang. In Neuguinea im 18. Jahrhundert wäre das vielleicht nicht passiert, sondern sie wären gefeiert worden. Und man hätte sogar den Eindringling dort gemeinsam in der Familie verspeist, als Kannibalismus. Beide, der in Deutschland lebt und mit dem Recht hineinkommt und dort freigesprochen wird, vielleicht wegen Notwehr, hat er ethisch richtig gehandelt. Wenn er eingesperrt wird, wenn er eben nicht in Notwehr gehandelt hat, auch dort, dann hat er unethisch gehandelt. In Neuguinea, wo er seinen Stamm verteidigt hat und dann noch das aufgegessen hat, hat er ethisch richtig gehandelt. Beide Fälle können Sie so klären in den unterschiedlichen ethischen Auffassungen. Beides ist richtig, Sie kommen zum selben Ergebnis. Und das ist die Schwierigkeit, dass man sich richten muss und schauen muss, in welchem Land leben wir. Die Ethik alleine spielt keine Rolle, sondern die Ethik spielt eine Rolle in dem Zusammenhang, in dem Land, in dem sie leben, welche Gesetze es gibt, welche sozialen Umstände, welche Religion hier eine Rolle spielt, das sind die Einflüsse dessen. Und das muss man alles mit einbeziehen, um zu einer ethischen Lösung zu kommen und auch ethische Probleme in der Bioethik zu klären. Das heißt, es ist nicht so einfach wie in der Naturwissenschaft mit den Experimenten, dass ich das so und so mache und dann schaue, dass das nicht geht, sondern ich muss mir Richtlinien und ich muss den Gesetzen folgen. Also, Handlungsorientierung ist wichtig, normative Ethik, da geht es um die Begründung von Handlungen, warum mache ich das? Und diese ganze Ethik ist eingebettet in unser soziales Umfeld hinein. Und die Bioethik ist eine typische Bereichsethik, die sich, wie ich gesagt habe, vorher aus der Medizinethik entwickelt hat und eben in die angewandte Ethik gehört. Und hier haben Sie heute, was man als Ethik bezeichnet im Bereich der angewandten Wissenschaften, von Technikethik, Wissenschaftsethik, Medizinethik, Tierethik, Umweltethik, Wissenschaftsethik, Medienethik und Computerethik. Für jeden dieser Bereiche gibt es ethische Normen, Werte, Handlungsweisen, die vorgeschrieben sind. Und die Bioethik, die wir heute besprechen, ist also nur ein kleiner Ausschnitt davon. Keine Spezialethik. Die ethischen Grundsätze alle gelten, es ist keine Spezialethik, es ist nicht etwas anderes als Ethik, sondern es ist ein Teilgebiet, ein Bereich, der für Biologen und Biologinnen oder Mediziner und Medizinerinnen ist. Und der sich immer weiterentwickelt hat. Es ist keine Sonderethik mit eigenen Regeln. Sie geht auf die Grundlagen der gesamten Ethik zurück. Und sie ist nicht auf ein bestimmtes Moralkonzeption festgelegt. Das ist das, was ich vorher erklären wollte, dass das Umfeld, die rechtliche Situation, die religiöse Situation, die Gesellschaftsnormen eine große Rolle spielen in ethischer Beurteilung. Es ist ein Versuch, generelle moralische Prinzipien in einem speziellen Gegenstandsbereich anzuwenden. So. Ich habe da die Animation drin, das sollte eigentlich sein. Ich habe das kurz erklärt, in den 70er Jahren entstanden, eigentlich bei den Fortschritten in der Medizin, weil in der Medizin die ersten ethischen Probleme hier aufgetaucht sind, dann ist es gegangen. Zweiter Problem, oder wann die Bioethik eine Hochburg oder einen Fortschritt erlebt hat, war die ökologische Krise. Da kann man sogar weiter noch zurückgehen, damals haben wir es nicht als Bioethik bezeichnet, es ist die grüne Revolution, die Industrialisierung der Agrarwirtschaft gegangen, dann die technischen Fortschritte in der Medizin, historische Erfahrungen, Bürgerbewegungen, das alles hat die Bewegung und die Bioethik herausgehoben aus der angewandten Ethik und zu einem hochbrisanten Thema gemacht und zu einem hochinteressanten Thema. Was sind diese einzelnen Themen? Ich glaube, das kommt jetzt. Sollte jetzt kommen. Ja, hier sind noch die Definitionen, aber ich weiß, dass Herr Müller die auch gebracht hat. Und hier sehen Sie noch einige Definitionen von Bioethik. Ich habe das vorher schon erwähnt, was man unter Bioethik versteht. Die Bioethik wird unter anderem so definiert, dass sie ethische Reflexionen über jene Sachverhalte verstanden wird, die den verantwortlichen Umgang des Menschen mit dem Leben betreffen. Für mich ist das immer sehr einschränkend, wenn wir Menschen und Leben hören, sondern Lebewesen oder das Leben und sogar die unbelebte Welt. Wenn Sie an die Umweltethik denken, muss man an unsere Ressourcen denken, natürliche Ressourcen, unbelebte Welt, auch das ist, mit denen müssen wir ethisch umgehen, vor allem in der heutigen Zeit. Und das hat sich etwas geändert. Beispiele hier, klassische Beispiele, ich weiß nicht, ob Sie die gebracht haben schon vorher, ist natürlich Stammzellen. Stammzellen haben ein Riesenproblem, Riesendiskussion aufgeworfen. Den Diskurs kann ich Ihnen kurz schildern, damit Sie sehen, wo die Probleme und was man dort diskutiert. Stammzellen waren eine Entdeckung der Grundlagenforschung, dass man gesehen hat, dass eine Zelle sich in viele Zellen entwickeln kann. Man hat aber dabei festgestellt, dass es Limitierungen gibt. Sie alle besitzen Stammzellen. Sie leben von den Stammzellen. Ihr gesamtes Blut, ihre Blutzellen kommen aus Stammzellen des Knochenmarks heraus. Diese Knochenmarkzellen produzieren aber nur Blutzellen. Alle Typen von Blutzellen. Daher können sie viel machen. Sie sind viel, pluripotent. Sie können viel machen. Es gibt aber auch Stammzellen, die alles können. Die sind omnipotent, von Omnus. Das sind Stammzellen, aus denen ein Mensch besteht, kurz nach der Befruchtung, wenn sich die erste befruchtete Eizelle teilt. Da sind die Zellen bis zu einem Stadium von 16 Zellen sehr stabil ungefähr und sie können jede einzelne Zelle hernehmen und wieder daraus eine Zelle regenerieren oder ein Lebewesen regenerieren. Das ist die Stammzellenproblematik, das ist das Problem des Klonens. Sie alle, würde ich annehmen, haben schon einmal geklont, nämlich mit Pflanzen, da geht es nämlich. Da sind nämlich alle Zellen omnipotent, wenn Sie einen Ableger machen einer Pflanze, klonen Sie. Wenn Sie ein Blatt hernehmen oder im Wald gehen und irgendetwas nehmen, nicht die ganze Pflanze, nur einen Teil in die Erde setzen und die wächst an, ist ein Klon. Da haben Sie geklont und Sie nichts anderes gemacht als omnipotente Zellen bei Pflanzen genommen, die sich zu einer neuen Pflanze entwickeln. Im Tierischen ist das schwierig. Ich brauche da gar nicht auf die Problematik eingehen, die es gibt. Damit muss man sich beschäftigen. Ja, darf ich jetzt daran forschen? Ist es ethisch? Und dann hat man in Deutschland Gesetze erlassen und hat gesagt, nein, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Diese sogenannten embryonalen Stammzellen, die damals vorhanden waren, heute ist es gar nicht mehr notwendig, oft auf diesen zu forschen, weil es andere Stammzellen gibt, nicht mehr embryonale, die man auch schon omnipotent machen kann. Aber diese Stammzellen, die aus einem Embryo, einem menschlichen Embryo stammen, kann ich mit denen arbeiten? Ist es ethisch vertretbar? Und man hat in Deutschland entschieden, also eine sehr zweischneidige Entscheidung. Die Entscheidung war, erstens, ja, man darf arbeiten unter bestimmten Aufnahmen, man darf nicht klonen, man kann sie untersuchen, aber diese embryonalen Stammzellen dürfen nicht aus Deutschland verwendet werden, sondern müssen meist aus England oder Frankreich eingeführt werden. Jedes Experiment muss angemeldet werden, wie jedes Experiment auch, das ist eine eigene Diskussion und Vorlesung, und das ist etwas ganz Wichtiges. Ja, wenn wir die einführen und dann erlauben, daran zu arbeiten, es gibt 3-4 Gruppen, die das gemacht haben, die die Genehmigung bekommen haben, haben wir in Deutschland keine embryonalen Stammzellen? Ja, wir haben embryonale Stammzellen, die gehen aus der Zeit der künstlichen Befruchtung hervor, wo man eben mehrere Eizellen in vitro außerhalb des Körpers befruchtet hat, sie bis zum 6-8-Zell-Stadium wachsen hat lassen und dann in Stickstoff eingefroren. Die kann man wieder auftauen, wachsen ganz normal weiter. Das waren die Überzähligen. Und diese Überzähligen hätte man eigentlich zur Forschung verwenden können. Aber der Ethikrat und die Gesetzgebung hat entschieden, nein, die in Deutschland gewonnenen überzähligen embryonalen befruchteten Embryonen in der frühen Entwicklung dürfen nicht für die Forschung verwendet werden, sie müssen vernichtet werden. Daher mit dem Pferdefuß, man muss ins Ausland gehen, genehmigen lassen und dann einreisen und dann das machen. Ob die Entscheidung richtig ist, jedenfalls der Ethikrat hat so entschieden und das Gesetz hat so entschieden und in Deutschland richtet man sich nach dem. Daher ist eine Wertung, ob das richtig oder falsch ist, eigentlich illusorisch, aber es ist ethisch, an Stammzellen zu arbeiten, wenn sie eingeführt werden und die Richtlinien eingehalten werden. Das ist die Problematik bei Stammzellen. Dasselbe gilt natürlich, was im Studium ist, und das gilt aber auch nicht nur fürs Biologiestudium, sondern für die Humanmedizin. Ja, ich wäre fertig, ich sehe das schon, die Zeit läuft mir davon. Tierversuche, Tierexperimente. Jeder Arzt, die Errungenschaft unserer heutigen Medizin war, dass man lange vor unserer Zeit begonnen hat, Leichen aufzuschneiden, um zu schauen, wie der innere Körper ist. In der Biologie war es wichtig zu wissen, wie schaut denn innen ein Lebewesen aus? Wie wird denn ein Lebewesen aufgebaut? Sie können sich nicht vorstellen, ich zeige das am Pflanzenbeispiel sehr einfach. Sie wissen, die Pflanze schaut so aus oder unser Körper schaut so aus. Wenn Sie einen Menschen, wir bestehen aus Zellen, unterschiedlichen Geweben, Organen, die wieder aus Zellen aufgebaut sind und dadurch, die interagieren miteinander. Das weiß heute jeder. Wenn Sie jemanden gefragt hätten im 18. Jahrhundert, hätte er gesagt, nee, wir sind ein Ganzes. Die Zelltheorie war das Erste, das waren 3 Deutsche, die die Zelltheorie, 3 Sätze in der Zelltheorie gesagt haben, die gesagt haben, jedes Leben auf der Erde besteht aus Zellen. Also kann ich die Zelle gleich Leben setzen. Daher, wenn Sie einen Biologen fragen und sagen, als Biologe, wann beginnt bei Ihnen das, wann würden Sie Leben beginnen zu definieren, dass etwas lebt, dann antworte ich als Biologe, es gibt kein Sterben. Wir sind alle unendlich. Wir entstehen immer aus Zellen. Zellen entstehen immer nur aus Zellen, daher ist die Zelle unsterblich. Es gibt dann einige Formen, die absterben, aber Zellen werden immer weiter vererbt. Sei es über geschlechtliche Vermehrung, sei es über Zellteilung. Für einen Biologen ist der Tod eine Form des Lebens, aber eigentlich wie ein Gesetz hier in Deutschland oder der Ethikrat entscheidet, ab wann ist ein Embryo Leben, wann hat der Embryo eigentlich das Leben? Ein Biologe sagt, nee, die Samenzelle lebt vorher, die Eizelle lebt vorher und die Befruchtung ist ein anderes Stadium des Lebens, aber eigentlich lebt alles. Nun, einige Sachen aufzuzählen. Natürlich Gentechnik, Riesenthema in der Bioethik, kann man lange darüber diskutieren, Spezialthema von mir. Dann natürlich Klonen. Ich habe das vorher erwähnt, da möchte ich nicht reingehen. Da haben sie Dolly. Und offensichtlich, man redet immer über das Klonen. Was aber viel wichtiger ist als Biologe, die ethische Frage, die dahinter steht. Sie müssen sich vorstellen, Dolly hat eigentlich nicht so lange gelebt. Und warum hat sie nicht so lange gelebt? Man hat ja keine Eizelle genommen, sondern man hat eine Körperzelle genommen aus einem anderen Schaf. Und dieses Schaf hat schon ein Alter gehabt. Und jetzt muss man als Biologe wissen, dass jede Zelle altert. Unsere Zellen auch, darum schauen wir auch im Alter, auch ich mit 60, so aus, weil eben bestimmte Prozesse in unseren Zellen ablaufen. Das Klonen war eigentlich der Effekt nach außen. Für die Biologen, Naturwissenschaftler war viel interessanter, wie alt wird das? Warum? Sie ist ein, wenn Sie so wollen, ein Klon, der zwar Jungtier ist, aber eigentlich schon ein Alttier ist, weil der Kern, der damals verwendet worden ist, von einem alten Tier gekommen ist. Okay? Wie kann man jetzt die Bioethik sehen? Ich habe das vorher kurz angedeutet. Es gibt mehrere Richtungen der Bioethik. Eine sehr menschlich einbezogene Bioethik, die sagt, der Mensch ist für mich das Wichtigste in dieser Bioethik. Alles, was dem Menschen gut tut, ist gut. Alles, was dem Menschen nicht gut tut, soll ich vermeiden. Also ein anthropozentrisches Bioethik. Ich gehe da jetzt durch, weil ich das erzählt habe. Es gibt jeweils Schwachen oder Starken. Das sind also die Schulen hier drinnen, die Kriterien. Und dann kann ich sagen, dann gibt es also einen sogenannten Pathozentrismus, der schon etwas über den Menschen hinausgeht und eher die Lebewesen mit einbezieht, ja, und der auch leidensfähige Lebewesen mit einbezieht. Der sagt, ich muss nur dort ethische Handlungen anweisen und dort die Bioethik oder ethische Handlungsweisen betrachten, wenn ich mit einem Lebewesen zu tun habe, das leidensfähig ist, das etwas erleiden kann und etwas spürt. Ja? Ich kann darüber hinweggehen. Dann gibt es noch den Biozentrismus. Werden Sie gleich sehen. Natürlich, da steckt Bio drinnen. Da ist die ganze Biosphäre drinnen, also alles, was lebt. Ich habe Ihnen gesagt, dass das natürlich alles ist, was Zellen sind. Also alle Lebewesen sind dort drinnen. Ehrfurcht vor dem Leben steht hier drinnen. Und dann haben Sie den Physiozentrismus. Das ist noch etwas weiter. Alle Naturdinge werden hier mit einbezogen in die Bioethik. Und Sie sehen jetzt schon, je nachdem, mit welchen Schulen Sie hier auch diskutieren in der Bioethik, desto mehr oder desto enger kann man diese Bioethik in ihrer Ausprägung fassen. Wichtig, das ist eine wichtige Folie, nämlich was die Kritikdimension ist. Das heißt, wenn ein Bioethiker sagt oder ein Problem hier sagt, was sind denn die Dimensionen, die ich betrachten muss? Erstens sind die Ziele. Ich muss feststellen, was macht der Wissenschaftler oder was wird hier gemacht? Nicht immer der Wissenschaftler, aber andere auch. Das ist Nutztierzucht. Ich muss Vermehrung transgener Tiere, wäre so ein Ziel. Ist das jetzt ethisch vertretbar? Das heißt, ich muss zuerst dann die Mittel nehmen, um das anzuschauen, was denn daraus passiert. Das heißt, es gibt kategorische Argumente. Würde des Tieres, Würde des Eigenwerts des Tieres muss ich beschaffen. Da spielt Kantsche Philosophie eine Rolle. Und dann habe ich abwägende Argumente. Belastung und Leiden der betroffenen Tiere. Wenn ich ein transgenes Tier habe, eine transgene Pflanze, leidet die darunter, wenn ich das einbaue. Ja? Und dann muss ich, und das ist etwas ganz Wichtiges, in einer bioethischen Abschätzung, nachdem ich die Ziele definiert habe, die Mittel definiert habe und bioethisch durchleuchtet habe, muss ich die Folgen abschätzen. Und das geht man her und sieht unmittelbare Folgen, gibt es ökologische Risiken, gibt es soziale Risiken oder mittelbare Folgen, Dammbruchgefahr, Verschüttung alternativer Entwicklungspfade, die hier sind, hat das Tier in seiner Entwicklung einen Schaden genommen und so weiter. Das sind also typische Wege bei bioethischen Entscheidungen. Wer macht das in Deutschland? Es gibt einen Ethikrat, der ist hier, der Nationale Ethikrat, der hier tagt. Wir haben einen Freiburger sogar hier, einen Theologen, Herrn Schockenhoff, der sitzt in diesem Nationalen Ethikrat. Alle Experimente, die unter bioethischen Gesichtspunkten durchleuchtet werden müssen, gehen durch diesen Ethikrat. Dann gibt es ein sogenanntes Zentrum, Deutsches Ethikzentrum in Bonn, das hier unter diesen Voraussetzungen oder das, was ich gesagt habe, auch nachforscht. Und es gibt sehr viele Erklärungen. Eine der wichtigsten, wenn Sie einmal ins Internet gehen, gehen Sie an die UNESCO. Die hat eine sehr, sehr gute Erklärung über Bioethik, die sehr weit gefasst ist, nachdem sich auch die Staaten und die nationalen Staaten sehr richten. Aber das ist etwas, was extrem wichtig ist. Also die Ethik wird im Normalbetrieb bei den Forschern durch Kommissionen geleitet, von Kommissionen geschaut, kontrolliert. Es wird in den Gremien zugelassen oder nicht zugelassen. Es wird beraten, also es wäre Richtlinien. Es ist mittlerweile seit 15 Jahren gang und gäbe, wenn Sie ein Experiment, egal in welcher Branche Sie das machen, bei der Europäischen Union ansuchen oder bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder bei irgendeiner anderen Forschungsorganisation, müssen Sie über die Ethik, über das, was Sie machen, einen Absatz verfassen. Und wenn es eben ethische Fragen betrifft, muss das durch den Ethikrat durchgehen. Sonst kriegen Sie kein Geld und dürfen das Experiment nicht machen. Sind Sie strafbar. Das heißt, und das wird auch überprüft, die Kontrollen kommen auch in die Labors hinein. Wichtig, Bioethik ist aber auch, und das machen wir heute in der ganzen Vorlesung, ein öffentlicher Diskurs. Was darf man denn nicht oder was soll man denn erwarten? Ich gehe jetzt gleich her und mache das Ganze. Entschuldigung, das ist nämlich die letzte Folie. Sie sehen das. Wichtig ist Transparenz, ethische Fragen aufzuwerfen, der Öffentlichkeit darzustellen, mit denen zu diskutieren. Die Konsistenz heißt, in der Argumentation transparent zu sein und konsistent. Daher habe ich die Wissenschaftstheorie Einleitung gemacht. Wie muss ich argumentieren? Keine zwingenden, aber Plausibilitätsgründe muss ich machen. Bei der Ethik ist es eine Abwägung, wäre das zu sagen. Gibt es, spricht etwas dagegen, spricht das nicht? Ich muss abwägende Gründe nehmen und aufgrund dieser meine Entscheidung treffen, das Für und Wider abwägen. Und dann, Bioethiker besitzen kein Privileg. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und das ist etwas, was man auch über Wissenschaftler sagen muss. Wissenschaftler sind nicht privilegiert. Wissenschaftler sind so wie Automechaniker, wie jeder andere Mensch, der Arbeiter ist. Und es gibt dort genauso schlechte Menschen, fehlbare Menschen, wie in anderen Berufen. Wissenschaftler ist kein Privileg. Das gilt auch für Bioethiker. Also auch ein Bioethiker, wenn Sie so wollen, ist fehlbar. Damit bin ich am Ende. Hier gibt es noch einen Literaturhinweis, den lasse ich jetzt stehen, den können Sie aufschreiben. Wir können vielleicht noch über Lug und Trug, was ja in Deutschland sehr oft diskutiert wird in der Wissenschaft jetzt mit Plagiaten. Plagiaten kommen hauptsächlich bei Geisteswissenschaftlern vor. Aber wir können da noch drüber diskutieren. Und damit bin ich ungefähr in einer Stunde fertig. Es ist sehr heiß erinnern und ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben, aber ich stehe für Fragen sehr gern zur Verfügung. Dankeschön.